Seiner Regierung hatte Nebukadnezar Träume, so dass sein Geist beunruhigt wurde und sein Schlaf für ihn dahin war. Und der König befahl, dass man die Wahrsagepriester, die Beschwörer, die Zauberer, die Sterndeuter rufen sollte, dem König seine Träume mitzuteilen. Da kamen sie und traten vor den König. Und der König sprach zu ihnen: Ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, diesen Traum zu verstehen. Da sagten die Sterndeuter zum König auf Aramäisch: O König, lebe ewig, sage deinen Knechten den Traum, dann wollen wir die Deutung kundtun. Der König antwortete und sprach zu den Sterndeutern: Die Sache ist von mir fest beschlossen. Wenn ihr mir den Traum und seine Deutung nicht mitteilt, dann werdet ihr in Stücke gehauen und eure Häuser werden zu einem Misthaufen gemacht. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung kundtut, werdet ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Darum tut mir den Traum und seine Deutung kund. Sie antworteten zum zweiten Mal und sagten: Der König sage seinen Knechten den Traum, dann tun wir die Deutung kund. Der König antwortete und sprach: Ich weiß zuverlässig, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass die Sache von mir fest beschlossen ist. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, bleibt es bei eurer Verurteilung. Denn ihr habt euch verabredet, Lug und Trug vor mir zu reden, bis die Zeit sich ändert. Darum sagt mir den Traum, und ich werde wissen, dass ihr mir auch seine Deutung kundtun könnt. Die Sterndeuter antworteten vor dem König und sagten: Es gibt keinen Menschen auf der ganzen Erde, der die Sache des Königs kundtun könnte, weil kein großer und mächtiger König jemals eine Sache wie diese von irgendeinem Wahrsagepriester oder Beschwörer oder Sterndeuter verlangt hat. Denn die Sache, die der König verlangt, ist zu schwer, und es gibt keinen anderen, der sie vor dem König kundtun könnte, als nur die Götter. Die aber wohnen nicht bei den Sterblichen. Darüber wurde der König zornig und ergrimmte sehr, und er befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Ich unterteile das mal, geht gleich mal weiter. Wir sind hier an dem Punkt, mit dem wir eigentlich gestern Abend aufgehört haben. Risiken der Visionen sind Lüge und Verführung. Es gibt Lügenvisionen. Es gibt eine Menge Träume, also Träume kann man mit Träume sind Visionen, sind ja diese bildhaften Dinge, und da gibt es eine Menge Sachen, die lügenhaft in Menschen hineingespiegelt werden. Der Volksmund sagt dazu: Träume sind Schäume. Das heißt, man soll dann da nicht drauf achten. In der Bibel heißt es an einer Stelle, ich denke in einem der Psalmen ist das: Wie einen Traum, wie ein Nachtgesicht wirst du sie verachten. Also da werden Menschen, die große Pläne gegen Gott machen, verglichen mit Träumen oder einem Nachtgesicht, wo man beim Aufwachen merkt, es ist sowieso nichts dahinter. Das sollte unser natürlicher Umgang damit sein. Dass wir auf einen Traum oder auf so eine Nacht, so einen nächtlichen Eindrücke nichts geben. Die Psychologie sagt dazu, das ist einer der Selbstreinigungsprozesse unserer Seele. Dinge, die wir am Tag nicht verarbeitet haben, weil sie zu schwierig sind oder weil wir uns lange mit einer Sache rumquälen und wir kriegen sie nicht so gelöst, wie wir das möchten, die verarbeitet unser Unterbewusstsein im Traum. Das stimmt. Aber weil es eben etwas aus der unsichtbaren Welt ist, weil es etwas aus dem Bereich ist, der mit unserem Verstand üblicherweise nicht zu fassen ist, und weil Menschen empfänglich sind für solche Botschaften, die darüber hinausgehen, gestern Abend alles versaut mit Druckertinte, weil wir Suchende sind im Blick auf die Dinge, die hinter den Dingen liegen, gibt es einen ganzen Berufsstand, den der Traumdeuter, der davon auch gar nicht schlecht leben kann. Und in den letzten Jahren sind zahllose Bücher auf den deutschen Markt gekommen, die sich mit Traumdeuterei befassen. Und das gehört dem Wesen nach zu den verbotenen Dingen. Aber, hatten wir das ja gestern schon angeschnitten, es gibt eben Träume, in denen auch Gott redet. Und es gibt Menschen, zu denen redet Gott nur durch Träume. Ich hatte das berühmteste Beispiel gesagt, das war Josef, der Mann von Maria. Alles, was wir in der Bibel über ihn wissen, ist, dass Gott dreimal in bedeutenden Punkten seines Lebens zu ihm geredet hat im Traum. Also schließe ich daraus, dass es Menschen gibt, zu deren üblicher Wahrnehmung gehört, dass Gott durch Träume zu ihnen redet. Der Gegensatz zur Traumdeuterei ist, dass ein Traum, in dem Gott zu einem Menschen redet, normalerweise durchsichtig ist. Also ich brauche da nicht irgendeinen speziellen Ausleger dazu, außer ich bin selber mit diesem Gott des Himmels und der Erde nicht vertraut. Es gibt Menschen, die brauchten Ausleger. Das war zum Beispiel, naja, das war zu leicht, das meinte ich noch nicht mal, da kommen wir noch zu. Der Pharao, genau. Der Pharao hatte diese beiden Träume mit dem mit den Kühen und diesen mageren Ähren, die die Fetten verzehrten. Und er war im Geist beunruhigt und weiß nicht, was das bedeutet. Und dann erinnert sich einer, nämlich sein Mundschenk, dass er ja schon mal auf einen Mann getroffen war, der solche eigenartigen Träume deuten konnte, nämlich als er selber wegen Hochverrats im Gefängnis saß und mit seinem Bäckerkollegen da auf seine Hinrichtung gewartet hat. Und beide hatten einen Traum und da ist ein anderer Gefangener, Josef, der deutet ihnen beiden jeweils ihren Traum und die Deutung trifft ein. Die Traumdeutung sollte deshalb, und das ist eine Sache, die ist ähnlich wie im Neuen Testament, die Sprachenrede und die Auslegung der Sprachen, die gehören dort zusammen. Wer in Sprachen redet, bitte darum, dass er diese Sprachen auch auslegen kann. So gehören Träume und Traumdeutung naturgemäß zusammen und trotzdem fällt es manches Mal auseinander und es gibt Leute, die haben zwar Träume, können sie aber nicht deuten. Also auch Träume von Gott. Ich hatte gestern ja schon dieses Beispiel erzählt, was Mandy und mir passiert ist, und das passt nämlich zu unserer heutigen Geschichte bei Daniel, dass Gott jedem von uns den Teil eines Traumes gegeben hat, der für sich genommen nicht verständlich war. Und als wir uns das erzählt hatten, wussten wir, dass es zusammengehört und dass Gott uns damit eine Antwort gibt auf eine Frage, die wir ihm, also auf ein Anliegen, was wir etwa eine Woche lang vor ihm bewegt hatten. Das zeigt mir, dass heute noch Gott in derselben Weise handelt, in derselben Autorität und Uneingeschränktheit wie bei Daniel. Und dass etwas, was weise Leute, das waren ja die Weltweisen damals, also die babylonischen Sterndeuter waren ja berühmt und die sind es bis auf den heutigen Tag. Die Leute, von denen da die Rede war, das sind dieselben Leute, auf die die heutige Astrologie fußt. Die Tierkreiszeichen und das Ganze, was man in der Astrologie bis heute noch beachtet, geht auf diese babylonische Zeit zurück. Und das waren damals die, sag ich mal, die klügsten Visionäre oder Geistbegabten, die die Welt hatte. Nicht begabt mit dem Geist Gottes, aber begabt mit, also mit eigenem Geist, aufgrund dessen sie diese unsichtbare Welt gedeutet haben und versucht haben zu verstehen. Aber in einem seltenen Anfall von Klarheit ist der damalige Herrscher der Welt, und das war Nebukadnezar zu der Zeit, das ist das, was heutzutage, wie kann man es vergleichen, vielleicht mit George Bush, zwar gehasst an vielen Orten der Welt und trotzdem durchsetzungsfähig fast überall, so war damals Nebukadnezar zu der Zeit, und der ist aufgrund eines Traumes im Innersten erschüttert und sagt, nee, also dieses Mal glaube ich euch gar nichts, es sei denn, ihr beweist mir, dass ihr wirklich was könnt. Und zwar nicht, dass ich euch erzähle, wie das sonst üblich ist, was ich geträumt habe, und ihr sagt, was es bedeutet, sondern ihr erzählt mir, was ich geträumt habe, und dann könnt ihr mir auch erzählen, was es bedeutet. Und da verzweifeln sie dran und sagt, das geht nicht. Und da werden sie gedacht haben, jetzt ist er verrückt geworden. Und er hat gesagt, ihr braucht mir gar nicht irgendwie ankommen, ihr seht, das ist bei mir fest beschlossen, wenn er das nicht macht, ich mache euch alle in Kopfkopf. So hatte er das für sich festgelegt. Darüber wurde der König zornig und ergrimmte sehr und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Und es erging der Befehl, die Weisen sollen getötet werden. Und man suchte auch Daniel und seine Gefährten, um sie zu töten. Da machte Daniel dem Arioch, dem obersten Leibwächter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen von Babel zu töten, einen klugen und verständigen Einwand. Indem er dem Arioch, dem Bevollmächtigten des Königs, antwortete und sagte, warum der strenge Befehl vom König. Da teilte Arioch dem Daniel die Sache mit. Und Daniel ging hinein und erbat sich vom König, dass er ihm eine Frist gewähre, dem König die Deutung kundzutun. Darauf ging Daniel in sein Haus und er teilte seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaja die Sache mit, damit sie den Gott des Himmels um Erbarmen bitten sollten, wegen dieses Geheimnisses, damit Daniel und seine Gefährten nicht mit den übrigen Weisen von Babel umkämen. Darauf wurde dem Daniel in einem Nachtgesicht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel den Gott des Himmels. Wenn ich diese Tage schon mal das Zitat von diesem Missionar Normansen gebracht habe, dass man mit Gott rechnen kann wie mit Zahlen, dann haben wir hier ein eindrückliches Beispiel dafür. Wir sind es nicht gewohnt, selbst die Gläubigen sind es nicht gewohnt, Gott so für so zuverlässig zu halten, wie uns das hier berichtet ist. Dieser Mann Daniel ist deswegen so ein herausragender Mann in der Geschichte des Gottesvolkes, weil er ein Mann des Glaubens ist, gerade und auch in solchen scheinbar aussichtslosen Situationen. Er rennt nicht zum Notar und sagt, jetzt muss ich noch schnell mein Testament machen, dass wenn ich jetzt umgebracht werde, wenigstens die Nachwelt erfährt, aufgrund welches verrückten Befehls ich umgekommen bin. Er geht auch nicht noch mal schnell ins Bordell und sagt, nun habe ich mich so lange an Gott gehalten, nur ist mein Leben sinnloserweise so verkürzt, dann will ich wenigstens auf dem letzten Moment noch was davon haben. Er macht das, was sonst sein Alltag geprägt hat. Er geht und sucht Gott. Und er sucht ihn in der Gemeinschaft. Das ist so ein wichtiger Punkt für uns. Wenn wir in solche existenziellen Krisen kommen, nicht davonlaufen, sondern an den Brennpunkt der Schwierigkeit hingehen. Er geht direkt zum König, redet mit ihm, bittet eine Frist und sucht dann die Gemeinschaft und sagt, lasst uns Gott bitten, dass er uns das Geheimnis zeigt. Und Gott tut es. Das ist wirklich eine Glaubensprobe für uns. Wisst ihr warum? Wir können viel von Gott erzählen, wenn der Tag lang ist. Und wenn nichts Wirkliches dahinter steht. Aber wenn in der Sache ernst wird, dann zeigt sich, wie ernst Gott zu nehmen ist. Haben wir ein Problem? Dann ist die Frage, trauen wir zu, dass Gott es auch löst?
Ja,
also ich sage es, ein glücklicher Umstand. Es ist nur ein glücklicher Umstand für den, der feststeht. Wer nicht feststeht, für den ist das ein sehr unglücklicher Umstand, weil er dann immer noch sucht wie so ein Kaninchen, ob irgendwo ein Schlupfloch ist und ob man da durchrutschen könnte. Es gehört dazu, was ich oft sage, wir müssen Gott in unseren guten Zeiten suchen. Dann können wir in schwierigen Zeiten auf ihn zurückgreifen. Wenn das nicht der Fall ist, kann ich nicht damit rechnen, dass ich in schwierigen Zeiten nach ihm fasse. Wir müssen die Tage nutzen, wo kein Druck auf uns lastet, um eine Gewohnheit zu prägen. Gewohnheitsmäßig unsere Sorge auf Gott zu werfen, unsere Sache ihm anzubefehlen, die Lösung für Schwierigkeiten mit ihm zusammen zu besprechen. Das meint nicht passiv zu sein und sagen, lieber Gott, naja, heute ist ein schöner Tag, ich mach mal, wozu ich lustig bin, und um meine Probleme kümmer du dich. Das ist nicht gemeint. Sondern ich danke dir für diesen schönen Tag. Ich danke dir, dass ich nicht solchen Druck habe wie sonst. Hilf mir, dass ich in deinen Wegen wandle, und bereite mich vor, egal ob ich das bewusst oder unbewusst erlebe, auf die Schwierigkeiten, die mein Leben noch bringen mag. So könnte das aussehen. Menschen, die siegreich sind in Schwierigkeiten, sind Menschen, die in Zeiten, wo nicht solche existenziellen Schwierigkeiten sind, die Verbindung zu Gott festgehalten wird. Solche Erfahrungen machen nicht die Notnagel-Christen, also die Gott als Notnagel benutzen, wenn es mal gar nicht mehr anders geht. Ich höre das oft von Leuten, war viele Jahre, wo ich ganz viele Hausbesuche gemacht habe und sehr schwierige Situationen von Menschen angetroffen habe. Und wenn ich dann erzählt habe, dass Gott helfen kann, dann war so eine stereotype Antwort, ja, ich habe auch schon gebetet. Und dann hat Gott mir nicht geholfen. Und dann, wenn ich hinterfragt habe, heißt das, sie haben sich nie um Gott gekümmert. Aber wenn sie dann überhaupt kein Geld mehr hatten und der Entzug hat eingesetzt und sie lagen zitternd auf dem Sofa, dann sollte Gott mit einmal helfen und sollte ihnen entweder Geld besorgen, dass sie den nächsten Schnaps kaufen können oder wenigstens diese schweren Entzugserscheinungen lindern. Das funktioniert natürlich nicht. Ich kann nicht für mich hinleben und wenn dann das Leben daneben läuft, dann sage ich also, lieber Gott, nun bist du aber mal zuständig und mach mal, dass es ein bisschen leichter für mich geht. Daniel sucht Gott, weil er ihm gewohnheitsmäßig dient. Und Gott lässt sich finden. Daniel fing an und sprach, gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn Weisheit und Macht, sie sind seine. Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein, er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen, er offenbart das Tiefe und das Verborgene, er weiß, was in der Finsternis ist, und bei ihm wohnt das Licht. Dich, Gott meiner Väter, lobe und preise ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben und mich jetzt hast wissen lassen, was wir von dir erbeten haben, denn du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Diese Verse 22 und 23 kann man sich mal ganz fett anstreichen. Das sind, wenn man so will, ist das eine Definition des Wirkens Gottes. Die Bibel hat ja nicht so sehr viele Definitionen, also so ist das oder jenes. Die vielleicht die berühmteste Definition, die Bibel uns bietet, ist die des Glaubens. Da ist das mit mathematischer Präzision beschrieben. Wo steht die Definition des Glaubens? Genau. Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube aber ist, und dann, Doppelpunkt, eine Verwirklichung dessen, was man hofft, ein Überführtsein von Dingen, die man noch nicht sieht. Der Glaube ist nicht etwas Vages. Viele Leute denken, der Glaube ist so das letzte Zipfelchen von Hoffnung. Also wenn du eigentlich kaum noch Hoffnung hast, dann musst du anfangen, an irgendwas zu glauben. Und genau das ist es nicht, nach biblischer Definition. Sondern der Glaube ist die feste Überzeugung von den Dingen, die man noch nicht sieht. Nicht die man nicht mehr sieht, sondern die man noch nicht sieht. Ich glaube, in diesem Sinne, dass ich in ein Haus wohne. Das heißt nicht, ich halte es für möglich, dass ich in ein Haus wohne. Sondern ich glaube, ich rechne fest damit, dass, obwohl ich heute Morgen das verlassen habe, das heute Abend noch steht. Und deswegen wage ich es, ich sag mal jetzt einfach so ein Beispiel, heute noch Leute einzuladen, weil ich, obwohl ich das nicht sehe, ich glaube, dass das noch steht und ich deswegen die Gäste dort auch unterbringen kann. Das ist Glaube in der biblischen Dimension. Ich sehe Gott nicht, aber aufgrund der Erfahrung, die ich mit ihm gemacht habe und aufgrund der Offenbarung, die er von sich selber gibt, dass er nämlich ewig ist und sich nicht ändert, rechne ich damit, dass er auch in der Zukunft genauso zur Verfügung steht wie in der Vergangenheit. Das ist Glaube. Ich rechne mit ihm, als habe ich das schon. Ja, genau das. Das hat mir mein Vater sehr früh, ganz unmittelbar nach meiner Lebensübergabe, hat er mir was Wichtiges gesagt. Er hat gesagt, Frank, du wirst viele Schwierigkeiten haben. Jetzt, wo du mit Jesus bewusst gehst, wird dir eine Menge Zweifel kommen und Anfechtungen und Dinge, die du nicht verstehst. Aber eines kann dir niemand nehmen, die Erfahrungen, die du mit Jesus machst. Das stimmt. Da habe ich gemerkt, tatsächlich, das ist der Punkt. Sobald ich eine Erfahrung mit ihm gemacht habe, habe ich die auch festgehalten und habe die für mich so fest abgelegt, dass ich jederzeit darauf zurückgegriffen habe. Und wenn ich heute auf eine Fülle von Erfahrungen zurückgreifen kann, dann hängt das damit zusammen, dass ich die jedes Mal wirklich auch wertgeschätzt habe. Für mich ist es normalerweise die Erfahrung, die ich mit dem Herrn heute mache. Eine Sache ist, die rühme ich. Ich habe einigen gestern schon erzählt, wie ich mich gefreut habe, gestern Morgen wach zu werden und die erste Botschaft, die meine Seele und mein Geist aufnehmen, ist eine Nachricht, dass Gott geredet hat. Nicht zu mir, zu jemand anders, aber gleichzeitig ist es ja meine Erfahrung. Ein paar Stunden später bete ich mit meiner Frau für eine bestimmte Situation und die Erhörung ist am nächsten Morgen. Und dass Gott dann jemand anders dazu benutzt, das ist doch völlig seine souveräne Entscheidung. Ist doch umso besser, umso mehr freue ich mich, dass andere damit hineingenommen sind. Und damit wird es zu meiner Erfahrung. Und wenn ich die Summe meines Lebens beschreiben würde, dann ist es die Summe der Gotteserfahrung. Und daraus ergibt sich natürlich das Fazit, dass Gott absolut treu ist. Und dass ich gleichzeitig absolut wankelmütig bin. Aber er selber hilft mir ja daraus, indem er sich als treu erweist. Wenn ich anfange, auf mich zu gucken, merke ich, boah, heute bin ich so drauf, morgen so. Das hat sich zwar inzwischen stabilisiert durch diese viele Erfahrung mit Gott, aber ich kenne mich ja noch vor 15 Jahren. Ich kann mich noch erinnern an diese Wahnsinnsdepressionen, an diese totale Verfinsterung. Ich habe manches Mal gedacht, wenn ich das erzähle, ob mir das überhaupt noch jemand glaubt. Er kennt mich ja schon seit Jahren nicht mehr in dieser Weise. Und ich könnte es gerne vergessen haben, aber ich will es nicht vergessen. Das ist eine andere Geschichte als bei dem. Deshalb ging Daniel zu Arioch hinein, um den der König eingesetzt hatte, um die Weisen von Babylon umzubringen. Er ging hin und sprach zu ihm so: Was die Weisen von Babylon betrifft, bring sie nicht mehr um. Führe mich vor den König, damit ich dem König die Deutung kundtue. Da führte Arioch den Daniel schnell vor den König und sprach zu ihm so: Ich habe einen Mann unter den Weggeführten von Juda gefunden, der dem König die Deutung mitteilen will. Der König fing an und sprach zu Daniel, dessen Name Belshazzar war: Bist du imstande, mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mitzuteilen? Daniel antwortete vor dem König und sprach: Das Geheimnis, das der König verlangt, können Weise, Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Und jetzt kann man wieder fett anstreichen ab Vers 28. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Ende der Tage geschehen wird. Dein Traum und die Gesichter deines Hauptes, die auf deinem Lager waren, folgende. Dir, o König, stiegen auf deinem Lager Gedanken auf, was nach diesem geschehen werde. Und der die Geheimnisse offenbart, er hat dich wissen lassen, was geschehen wird. Mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr als in anderen Lebenden wäre, dieses Geheimnis geoffenbart worden, sondern deshalb, damit man den König die Deutung wissen lasse und du die Gedanken deines Herzens erfährst. Das ist nicht nur ein verschachtelter Satz, sondern auch eine verschachtelte Information, die darin steckt. Der Visionär kriegt die Visionen nicht um seiner selbst willen. Und ich meine hier mit dem Visionär nicht zuerst den König, sondern den, dem Gott das zusätzlich sagt, Daniel. Und Daniel kann nicht nur den Traum sehen, den der König geträumt hat, und seine Deutung anzeigen, sondern der hat auch noch das, wofür heute Psychologen jahrelang studieren müssen. Der hat gleichzeitig auch noch die Sinnfrage gekriegt, warum das so ist. Daniel sagt dem König also nicht nur den Traum, und er gibt ihm nicht nur die Deutung, sondern er gibt ihm gleich noch eine Botschaft von Gott mit. Und die ist hier in diesem letzten Satz: damit der König die Gedanken seines eigenen Herzens erfährt. Das ist für mich das eigentlich Faszinierende an dieser Offenbarung, die Daniel gekriegt hat, dass er nicht nur den Traum und seine Deutung kriegt, sondern dem König sagen kann, was sich in ihm selber abgespielt hat. Wenn wir diese ganze Geschichte nämlich nochmal betrachten, dann ist zunächst zu merken, dass Nebukadnezar über den Traum selber so beunruhigt ist, so aus der Fassung geraten ist, dass er vergessen hat, wie es zu dem Traum gekommen ist. Und Daniel sagt ihm das: Du machtest dir Gedanken über das, was in Zukunft passieren soll. Das finde ich so stark. Das ist das, was man die Gabe der Herzensschau nennt. Daniel erweist sich hier nicht als einfacher Visionär, der einfach ein Bild von Gott kriegt, sondern als der die Umstände herumdeutet. Und vielleicht wird deshalb oder daran klar, warum Psychotherapie oder Psychologie mehr mit Zeichendeuterei zu tun hat, also ich sag mal, mehr mit Wahrsagerei zu tun hat, als mit einer ehrlichen Wissenschaft. Und zwar spätestens dann, wo Psychotherapie oder Psychologie nicht mehr nur die Zusammenhänge deutlich macht, sondern anfängt, Deutungen zu geben. Wo ein Psychologe oder Psychotherapeut sagt: Das machen Sie, weil. Oder das haben Sie gemacht, weil. Wo er nicht mal solche inneren Zusammenhänge aufdeckt, wie das entsteht, sondern wo er anfängt, Botschaften zu vermitteln, was derjenige machen muss. Und das fällt mir seit Jahren auf, da stehe ich tatsächlich eben in gewissen Gegensatz zu vielen ungläubigen Therapeuten. Und dort, denke ich, ist auch dieses tiefe Unbehagen, was manche Christen gegenüber der Psychologie und Psychotherapie haben, dass sie intuitiv fürchten, nicht nur innere Zusammenhänge gesagt zu kriegen, die wichtig und legitim sind, sondern in eine Bedeutung hineingepresst zu werden, die der Wirklichkeit nicht entspricht. Beispiel. Es macht eben einen Riesenunterschied, wenn ich von einer Frau höre, also ich halte es mit meinem Mann nicht mehr aus, der schlägt mich. Dann macht es einen Riesenunterschied, ob ich der Frau sage, sie müssen sich unbedingt trennen, das ist ja eine Form von Gewalttat und körperlichem Missbrauch. Ihr Mann ist schuld an den Schwierigkeiten, die sie in ihrer Familie haben. Trennen sie sich, dann wird sich alles regeln. Oder ob ich zu demselben Sachverhalt sage, ihr Mann ist mit der Art, wie sie ihn immer und immer wieder provozieren, sowas von überfordert, dass er, weil er nie gelernt hat, anders Grenzen zu setzen, ihnen eine runtergehauen hat, nur um diese Provokation irgendwo zu unterbrechen, weil so oft er vor ihnen geflohen ist, sie noch bis aufs Klo hinter ihm hergekommen sind und ihn weiter belatschert haben. Ich sage das mal nur, den Zusammenhang zu deuten. Selber Sachverhalt. Das erste scheint richtig zu sein, das zweite scheint auch richtig zu sein. Was von beiden stimmt wirklich? Wenn Gott mir nicht Offenbarung gibt, was dahinter steht, ist es in der Regel eine Vergewaltigung der Situation. Ich rede in was hinein, wo ich die Zusammenhänge überhaupt nicht kenne und deute sie falsch, obwohl ich von Tatsachen ausgehe. In Anführungsstrichen. Das sind auch die Grenzen des Rechts. Auch juristisch ist es, sonst gäbe es keine Auseinandersetzung. Beide Seiten sind von ihrer Version sowas von überzeugt. Und wenn Gott nicht Offenbarung schenkt, dann äxte mit einer und manchmal sogar mit beiden Seiten an, weil es nicht die Wirklichkeit an sich abbildet. Und das ist das Besondere an einer prophetischen Schau. Dass Gott das offenbart, was dahinter steht, und das geht nur, wenn Gott wirklich ein Gott ist, der Geheimnisse kennt und der Geheimnisse offenbart. Mein Mentor hat gesagt, lass dir bloß nichts vormachen. Jeder Mensch ist ein Geheimnisträger. Da ist mir das erste Mal bewusst geworden. Ich war für mich so erzogen, alles auf der Zunge zu tragen. Das passiert mir heute noch, dass ich Dinge schlecht zurückhalten kann. Wir sind in einer Familie aufgewachsen, in der offen alles angesprochen wurde. Naja, alles. Es gab bei uns in unserem Haushalt ein, ich weiß nicht, wie hießen die früher, Gesundheitsbuch oder was? Das war ja das heute. So eine Enzyklopädie, wo du also alle möglichen Krankheiten im Selbstversuch rauskriegen konntest. Ja, und irgendwann finde ich in diesem Buch, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, heutzutage würde man sagen ein Aktbild oder so, irgendwann muss, ganz früher war das ja völlig unüblich, was heutzutage jeden Tag in der Zeitung ist, irgendein Bild von einer nackten Frau, das lag da drinnen. Über diese Sache ist nie gesprochen gewesen und auch ich habe das Ding wieder zugepackt und da reingelegt. Es gibt Geheimnisse. Ich sag mal, jeder Mensch hat Geheimnisse. Es gibt keine Familie, wo nicht wirklich Geheimnisse sind. Und Geheimnisse machen Probleme oder sollen Probleme verdecken oder hängen mit Problemen zusammen. Und es braucht den Gott, der Geheimnisse kennt und Geheimnisse offenbart, um über bestimmte Schwierigkeiten wegzukommen. Und das ist prophetische Schau. Was mir auffällt, ich will das nicht ausweiten, aber das fällt mir auf. Ich habe ja eben eine therapeutische Ausbildung Und unter anderem gibt es Techniken, Gesprächstechniken, wie man an solche kitzlichen Dinge sich gesprächsweise herantasten kann. Und ich staune, dass Leute wie Daniel diese Gesprächstechniken drauf haben. Normalerweise, was diese anderen Wahrsager machen, ist die Situation verschärfen. Sie wollen sie nicht verschärfen. Die wollen alle nur mit dem Leben davonkommen. Aber indem sie mit dem König so frontal reden, das kann keiner, knallt die Sache erst so richtig hoch. Daniel geht um die Sache herum, bis Gott ihm den Kern offenbart. Er erbittet sich eine Frist. Ich sage das mal so, also für das Miteinander. Wenn wir bestimmte Dinge nicht wissen und wenn wir uns dessen bewusst sein, dass wir sie nicht wissen, dann hilft es nichts, wenn wir frontal daran gehen und sagen, ach, das ist so. Oder die sagen ja unter der Hand, der König hat einen Stich. Und der nimmt das auch so wahr. Ihr habt euch verschworen. Ihr Pack habt euch zusammengetan. Ihr wollt bloß Zeit gewinnen. Als Daniel sagt, gib mir ein bisschen Zeit, als er das offen macht, als er sagt, ich nehme das ernst, aber ich kann auch nicht zaubern, da kommt er der Sache näher. Das ist nur mal so nebenbei. Das ist das, was mir auffällt. Wir haben solche Gesprächstechniken richtig gelernt. Also monatelang wurde das geübt, um Dinge herumzufragen, bis man an den Kern kommt. Und die Männer Gottes haben das drauf. Das alles, wenn man so will, ist so die Vorrede. Und dann kommt Daniel zum Kern und sagt, du, o König, schautest. Und das ist dieses Wort, was ich gestern erklärt habe, du, o König, hattest eine Vision. Und damit, alleine, dass er das so sagt, kann ich euch mal so sagen, ist der König erleichtert. Die Bibel berichtet relativ knapp und sagt, im zweiten Jahre der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist beunruhigt wurde und sein Schlaf für ihn dahin war. Der Mann erlebt ein Phänomen. Er sagt, ich habe was geträumt. Und er ist geschockt, dass der Traum ihn so beeindruckt. Ich bin hundertprozentig sicher, das war nicht sein erster Traum in seinem Leben. Also, 1000%. Der hat wie jeder andere Mensch ganz normal geträumt. Aber der hat das erste Mal die Erfahrung gemacht, dass ein Traum ihn aushebelt. Dass er wach wird und mit einmal nicht mehr schlafen kann. Und über diesem Schockerlebnis, das mit ihm was anders ist als sonst, trifft er irrationale Entscheidungen oder sehr ungewöhnliche Entscheidungen und vergisst er, wie das dazu gekommen ist. Das ist das Erste, was Daniel sagt. Du hattest vorneweg daran gedacht, was nach diesem geschehen wird. Also du hattest gegrübelt über die Zukunft. Und zwar nicht gegrübelt, wie man das so macht, so eine engen Gedankenschleifen, sondern so richtig weit. Was wird mal sein, wenn? Dir stiegen Gedanken auf, heißt das so. Da weitet sich innerlich was. Das ist das, was man Transzendenz nennt. Die Fähigkeit des menschlichen Geistes, in eine andere Dimension hineinzudenken. Das machen sonst nur Philosophen. Aber das geschieht auch ganz einfachen Leuten. Einige von uns kennen ja Martin Drese. Dem ist das unter Drogenkonsum passiert. Einmal ist ein Herointrip so entglitten, dass er sagt, er ist in eine andere Welt gegangen. Und obwohl, das war über 10 Jahre her, wo er das berichtet hat, und immer wenn er darüber geredet hat, zwar nicht oft, da war er dort wieder. Es war für ihn gegenwärtig. Er hat gesagt, das Schrecklichste, was man sich jemals vorstellen kann, in einer Welt verlorener, heulender Geister zu sein. Nichts Fassbares. Aber Geister, die heulen vor Verzweiflung und Pein, dass ihr Schicksal unabänderlich ist. Und dort hat er sich stundenlang aufgehalten, solange dieser Trip gewirkt hat. Und als er zurückkam, war er verrückt und hat dort neben dem Drogenkonsum einen schweren Alkoholismus entwickelt und hat mehr als 10 Jahre lang ist schwerst Alkoholiker geworden, weil er in jedem wachen Moment unter dem Eindruck dieses Horrors gewesen ist, was es heißt, verloren zu sein. Hat das betäubt und hat zu seiner Drogenabhängigkeit noch einen schwersten Alkoholismus entwickelt. Und es war für ihn dieselbe Befreiung, wie es hier für Daniel war, als wir ihm sagen konnten, was das bedeutet. Was Gott ihm zeigt. Und für Nebukadnezar ist es hier eine Offenbarung, erstmal erinnert zu werden, wie bin ich dazu gekommen. Stimmt, das kam nicht so. Das ist zwar hineingebrochen in mein Leben, hat alles umgewandelt. Aber das ging damit los, dass ich gefragt habe, was wird mal kommen? Und dann sagt Daniel, du hattest eine Vision. Aha. So nennt man das also. Ein Traum, der mich umwendet, ist eine Vision. Also bin ich nicht verrückt geworden? Also war das nicht, habe ich mich nicht in was reingesteigert? Da weiß einer, was wirklich ist. Ach, so ist das. Und schon verliert das einen Teil dieser zerstörerischen Kraft. Dass ich auf Menschen treffe, sagt, der weiß, was gemeint ist. Die ganzen Weltweisen, die ganzen Visionäre, die ganzen Zeichendeuter, die ganzen Wahrsager waren selber in Panik. Dadurch, dass Daniel Gott sucht und von Gott Offenbarung kriegt, handelt er im Frieden. Auch das gehört zu dieser Art und Weise prophetischer Wahrnehmung. Deswegen muss ich zuerst Gott kennen. Deswegen muss ich mir seiner selbst sicher sein. Deswegen sind diese Dinge so existenziell wichtig. Ich gehe von Gott aus. Für Gott ist wirklich kein Ding unmöglich. Für ihn ist alles bloß und aufgedeckt. Ich bin ein begrenzter Mensch wie jeder andere auch. Aber wenn ich ihn frage und er offenbart sich mir, dann habe ich Anteil an an der unendlichen Weisheit Gottes. Das macht mich ruhig. Und das ist in der Lage, auch Menschen, die in solche außergewöhnlichen Verfassungen sind, ruhig zu machen. Du, o König, hattest eine Vision. Und es war ein großes Bild. Und dann beschreibt er die Vision, die der König gehabt hatte. Und dann sagt er in Vers 36, das war dein Traum. Und die Deutung wollen wir dir ansagen. Und da fasziniert mich das, dass Daniel nicht seine Freunde nur braucht, um mit ihm zu beten, sondern dass er auch das Ergebnis mit ihnen teilt. Er sagt nicht, und jetzt will ich dir sagen, sondern, und wir wollen dir die Deutung kundtun. Der stand zwar alleine vom König, aber im Bewusstsein, dass er nicht alleine ist, sondern Teil des Gottesvolkes. Und dann deutet er alles das, was der König gesehen hatte, was Gott ihm vorneweg offenbart hatte. Da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und warf sich vor Daniel nieder, und er befahl, ihn zu opfern. Und der König antwortete Daniel und sprach, und das kann man sich wieder fett anstreichen, weil das fasziniert mich, das Buch Daniel ist voll von Selbstoffenbarung Gottes, dass er selbst den Heiden gibt. Da steht in Vers 47, wahrhaftig, euer Gott, er ist Gott der Götter und Herr der Könige und offenbart Geheimnisse, da du dieses Geheimnissen offenbaren konntest. Euer Gott. Und Vers 49, da wird es nochmal deutlicher. Und Daniel erbat vom König, dass er Schadrach, Mesach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Aber David blieb am Hof des Königs. auch über diese Situation hinaus ist er mit seinen Betgenossen verbunden. Eine schöne Sache. Ja, und dann könnten wir mal das ganze Buch so durchgehen. Daniel Kapitel, da berichtet der König selber nochmal, was sich dazu getragen hatte. Da berichtet Nebukadnezar nochmal von den Erfahrungen. Und da sagt er im Vers 7, was nun die Visionen, die ich auf meinem Lager hatte, betrifft, so schaute ich. Und da hat er die nächste Vision. Nun könnte man sagen, heidnischer König, die Region, aus der bis auf den heutigen Tag ein Gutteil des Rauschgiftes stand, wer weiß, was da sich abends in seinen Wein gemischt hat. Steht nichts davon in der Bibel. Steht an anderer Stelle, dass es nämlich die Propheten Israels gemacht haben, oder die möchtegern Propheten, dass die auf diese Weise Visionen hervorgerufen haben. Das ist diese große Bewegung, also diese Drogenbewegung von 1967 etwa an, dass in Kalifornien von dem sogenannten Drogenpapst Timothy Leary die weltweite Verbreitung von Halluzinogenen ausgegangen ist. Das war ein Professor, der das propagiert hat, was heute sich in dem Parteiprogramm der Grünen teilweise wiederfindet, nämlich das Recht auf Rausch. Und zwar als Versuch der Transzendenz. Als Versuch, die Grenzen des normalmenschlichen Umgangs zu überschreiten. Und die Experimente, die er an sich selber und mit seinen Studenten gemacht hat, nämlich hauptsächlich LSD betreffend. Der Versuch, Visionen bewusst herbeizurufen und ein Leben zu führen, was von diesen Visionen dann geprägt ist. Das oft genug, dass Horrorvisionen waren, Horrortrips, und dass ein Gutteil Leute auf dem Müll hängen geblieben ist und dass heute diese allgemeine Drogenmissbrauch sich sehr eng damit verbindet, das ist der unangenehme Nebeneffekt. Ich kann auch nicht sagen, dass das bei dem König Nebukadnezar ausgeschlossen ist. Denn man fragt sich schon, wie kommt das, dass ausgerechnet der oberste Heidenkönig der damaligen Zeit so sehr visionär ist? Und wie kommt es, dass dieser Mann dann, obwohl er Herrscher der damaligen Welt war, oder eines der größten Weltreiche, wirklich verrückt wird, über Jahre rumrennt wie ein Tier, das heißt, seine Nägel wuchsen wie Adlerkrallen und sein Haar wurde wie bei einem Tier und er fraß Kraut wie die Tiere. Und nach Jahren kommt sein Verstand wieder zurück und er wird auch wieder als König eingesetzt. Ein eigenartig widersprüchlicher Mann, der einerseits zutiefst dem Götzen und später sogar dem Personenkult verhaftet war und bereit war, gnadenlos Leute wie die Freunde Daniels in den Schmelzofen zu verheizen und andererseits wieder Gott preist und Gotteserkenntnis hat, die schon ihresgleichen sucht, also die viele, viele Israeliten nicht hatten. Und für mich ist zumindest nicht auszuschließen, dass es auch wirklich drogeninduziert war. Wir erleben das, also wenn ich denke so an Enrico Held, ja, war ein Mann von tiefer Gotteserkenntnis und im nächsten Moment von einer Bindung an den Teufel und es ist nicht voneinander zu trennen gewesen, bis auf den heutigen Tag. Gibt Leute, die diese Mischung verkörpern und nach den Erfahrungen, die wir haben, hängt das häufig mit einem Suchtmittelmissbrauch zusammen, der dann teilweise auch solche Langzeitauswirkungen hat. Als ob da innerlich was niedergerissen ist, was dann von beiden Seiten wechselweise besetzt werden kann. Das müssen wir einfach zur Kenntnis nehmen, ob uns das gefällt oder nicht, dass auch Leute, die wirklich völlig auf der falschen Peilung sind, trotzdem Visionen haben können, in der sie eine Gottesschau haben. Und es ist vor allem deswegen wichtig, nur sitzen hier unter uns kaum Leute mit katholischem Hintergrund, aber das ist deswegen wichtig, weil gerade in der katholischen Kirche solche Mischformen praktisch von vornherein als göttlichen Wesens gewertet werden. Dass Leute, die einerseits tief in den Aberglauben verstrickt sind, andererseits Visionen von Gott haben, dass das nicht wahrgenommen wird, dass es einfach Persönlichkeiten gibt, wie zum Beispiel Nebukadnezar, in dem sich beides auf eine geheimnisvolle Weise überblendet. Und nur weil Leute, ich sag mal, zwischendurch mal eine göttliche Vision haben, werden sie zu Heiligen erklärt. Und das, was von der anderen Seite in ihnen aufsteigt, das wird mit übernommen, als ob das eben auch göttlich sei. Da gibt es ganze Streitigkeiten unter Christen, dass man sagt, ja, es kann ja nicht jemand Gottes Geist haben und gleichzeitig einen Geist von unten. Und da sage ich, ja, gleichzeitig nicht, aber wechselseitig. Es kann nicht eine Quelle Süßes und Bitteres gleichzeitig sprudeln. Aber sie kann es offenbar wechselseitig, je nachdem, wo der Druck im Berg stärker ist. Und ein Mann wie Nebukadnezar ist praktisch der Prototyp, also das Beispiel an sich dafür, dass Schau göttlichen Inhalts sich abwechselt mit absolutem Götzendienst und Verfinsterung. Das ist derselbe Herrscher, der den Tempel schleifen ließ, also den Ort, wo Gottes Ehre wohnte, der dafür gesorgt hat, dass die schwangeren Jüdinnen aufgeschlitzt wurden, dass die kleinen Kinder am Stein zerschmettert worden ist. Derselbe Mann fällt nieder und betet Gott an, und zwar wirklich den Gott des Himmels und der Erde. Und da denke ich, dass solche herausragenden Persönlichkeiten der Weltgeschichte oftmals diese Überblendung haben. Anders kann man sich jemand wie Adolf Hitler kaum erklären, der ja von weiten Teilen der Christenheit bis zum Ende des Dritten Reiches durchaus akzeptiert war. Anders kann man sich jemand wie George Bush nicht erklären, der einerseits klare Peilung hat im Blick auf, auf das Zurückdrängen von Ungerechtigkeit und von dem andererseits bekannt ist, dass er einer der höchsten Logen angehört, die mit Freimaurerei und Okkultismus in Verbindung gebracht werden. Bitte? Ja. Eben. Genau, die ja. Man kann noch nicht mal sagen, dass er das nicht wäre. Das ist ein Mann, der bezeugt, dass er von seinem Alkoholismus durch Gottes Eingreifen geheilt worden ist. Und das finde ich also völlig beeindruckend, wie offen er damit umgeht. Und dann hat er wieder solche Phasen, wo man sagt, es gibt ja fast keine Lüge oder keine Täuschung, der er dann nicht in solchen Phasen wieder Vorschub leistet. Das ist ja diese Widersprüchlichkeit. Nee, ich glaube, das ist nicht, dass der Teufel das zulässt, sondern dort wird deutlich, dass Gott Regierungen einen absetzt. Und dass die Regierung normalerweise Gottes ist. Aber dass ein Mensch, der ist ja auch unter Druck, der ist massiv unter Druck. Und die sind auch gut. Die sind auch gut, ja. Das Problem ist, dass in der Situation tatsächlich vier Leute gerade standen. Das ist Daniel und seine drei Freunde, Hanania, Misael und das muss man sich mal vorstellen. In solcher Zeit, die undurchschaubar ist, ich frage mich auch mal, wie damals die Babylonier damit umgegangen sind. Einerseits großes Standbild, alle Leute, die alle Beamten von diesem riesigen Reich müssen da hinkommen und das Standbild anbeten. Ein paar Jahre später die Verfügung, niemand anders als der Gott des Himmels, der den Daniel verkündigt, darf angebetet werden. Ja, ja, aber ich sag mal, das wäre so, als ob Kim Il-sung oder der Sohn von dem, Kim Jong-il, als ob der 5 Jahre später sagen würde, also, ab jetzt gilt, alle müssen Christen werden. Und wieder ein paar Jahre später ist wieder eine andere Verrücktheit. Das finde ich krass. Aber das spiegelt ein Stück die Weltgeschichte wieder. Ja? Ist heute nicht anders. Es ist heute nicht anders. Ich muss sagen, zu DDR-Zeiten hast du ja auch alle Verrücktheiten zum Schluss mitgemacht. Wichtig ist, dass für uns klar ist, dass das wahrscheinlich das normale politische Umfeld ist. Also das ist der alltägliche Wahnsinn, mit dem wir konfrontiert sind. Und da drinnen sind wir gerufen, wirklich in dieser kleinen Gemeinschaft der prophetischen Gemeinde, durch alle Verrücktheiten das festzuhalten, was Gottes ist. So sehe ich unsere Position. Deswegen, lebendige Gemeinde ist prophetische Gemeinde. Wir müssen wissen, was Gott will. Und wenn wir es nicht wissen, müssen wir ihn suchen. Was? Daniel wusste es ja eben auch nicht. Aber er sucht Gott. Und das ist unser Vorrecht erleben. Als Wiedergeborene, als Kinder Gottes, als solche, die mit seinem Geist erfüllt sind, haben wir das Recht, Gott zu fragen, wenn wir mal nicht weiter wissen. Und das finde ich überaus tröstlich. Gleichzeitig müssen wir zur Kenntnis nehmen, um uns herum herrscht der Wahnsinn. Das sind Leute, wenn ich dran denke, also was hat man sich über Roman Herzog gefreut? Das war ein gläubiger Mann. Was kann man sich über Horst Köhler freuen? Ist ein gläubiger Mann. Aber ändert nichts an den verrückten Entscheidungen der Regierung. Das erste Mal, dass Horst Köhler jetzt als Bundespräsident ein Gesetz nicht unterzeichnet, ist es Luftfahrtsüberwachung. Sag mal, was das für ein Popel ist. Interessiert das irgendjemandes Leben wirklich? Flugzeuge stürzen so ab oder auch so. Es ist letzten Endes eine Frage, wer die Versicherung bezahlt. Das ist alles in der praktischen Auswirkung. Aber eben in Gesetz wie Fristenlösung, Haschischfreigabe und sowas, da wird auch ein gläubiger Bundespräsident noch nicht mal auf die Idee kommen, da seine Unterschrift zu verweigern. Immer geht es um Macht. Also das muss man ganz nüchtern einfach sehen. Und mittendrin, ich sag's nochmal so, mitten in diesem alltäglichen Wahnsinn ist diese Spur vor Gott, die wir zu gehen haben. Hinter Jesus her. Das ist in seinen Fußtapfen. Ich bin an der Stelle der Freund einer proaktiven Herangehensweise. Also nicht einer reaktiven. Nicht, dass ich sage, oh, war ja so schlimm um uns herum. Gott hilflos. Nein, ich sag das mal so. Sondern proaktiv. Ich gehe. Also, wie soll ich sagen, vorbeugend? Nee, ich gehe entschieden meinen Weg. Und wir haben ja, ich denke, das ist ja nicht zufällig, dass um Daniel herum, um diesen großen Visionär, mal dieses Gemälde uns ausgebreitet wird, in was für einer verrückten Zeit er gestanden hat. Und wie geht er damit um? Er betet 3-mal am Tag in Jerusalem. Nein, gegen, in Richtung. Ja. Selbst sowas haben die Moslems okkupiert und machen es 5-mal am Tag gegen Mekka. Aber wisst ihr, das war ein Mann mit Verantwortung. Er war ja immerhin Ministerialbeamter. also was man heute vielleicht sagen könnte mit Minister am Kanzleramt oder sowas, also zur besonderen Verfügung des Königs, also sehr hoch angebunden. Der hat seinen Job verantwortlich gemacht. Und trotzdem war sein Herz woanders. Verantwortlich heißt tatsächlich nicht schlusig und sagen, naja, das Wichtige ist ja, dass ich bete, dann will ich mal so tun, als tue ich was. Nein, er hat mit aller von Gott gegebenen Weisheit seine Verwaltungsarbeiten getan, aber der Inhalt seines Herzens war bei Gott. Nicht nur, dass er dreimal betet am offenen Fenster Richtung Jerusalem. Und das ist ein Affront. In dem Land, was gerade diese Stadt zerstört hat und den Tempel geschleift hatte. Das ist ein Politikum. Kann man ihn politisch auslegen, haben sie ihm ja zum Schluss auch. Sondern vielmehr das, was uns dann in Daniel 9 begegnet. Und ich merkte auf die Zeiten und mir wurde gewahrt, dass 70 Jahre vergangen waren, über die der Prophet Jeremia gesprochen hatte, dass sie vorbeigehen sollten, und bekannte die Schuld der Väter vor Gott. Dieser Mann Gottes, also ich halte ihn bis auf den heutigen Tag für einen der entscheidendsten Persönlichkeiten der Heilsgeschichte. Daniel ist ein Drehpunkt von Erweckung und Wiederherstellung bis auf den heutigen Tag. Die Offenbarung, die Gott ihm gegeben hat, gerade im letzten Kapitel des Buches, die zielen bis in die heutige Zeit. Die haben dem Volk der Juden Ausrichtung gegeben in dieser schrecklichen Zeit der Diadochenherrschaft, also der griechischen Einflusszeit und der Zeit der Ptolemäer, also was in den Makkabäerbüchern beschrieben ist, als also in den 400 Jahren zwischen der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft und der Geburt Jesu. Das war eine grausige Zeit. Das ist so fast eine Zeit wie heute in Israel. Da waren sie wieder zurückgekehrt, aber unter einem dauernden Druck von außen. Und Gott hat in der Zeit geschwiegen. Das Reden der Propheten hört mit Malachi auf und setzt mit Johannes dem Täufer erst wieder ein. Und eine ähnliche Situation, so eine ähnliche Zwischenzeit erlebt Israel jetzt. Es ist dabei, gesammelt zu werden und doch von allen Völkern geachtet. Und noch ist ihnen der Blick auf den Messias versperrt. Es schiebt sich wieder was zusammen. Dass es dazu kommt, hängt ganz maßgeblich mit Daniel zusammen, der einen Blick für die Zeiten hat. Männer mit Blick für die Zeiten. Das ist meine Bitte oft zu Gott. Herr, schenke mir die Einsicht in die Zeit, dass ich sehe, wie du die Zeit heute siehst. Wenn man das fehldeutet, dann passt nichts. Und die ganze Bibel ist voll von solchen Fehldeutungen von Zeiten. Die Zeit Jeremias war voller Fehldeutung. Er hat gesagt, Gott spricht, ich will diese Stadt vernichten. Und als es kurz davor war, sagt er, weil Gott beschlossen hat, diese Stadt zu vernichten, ergebt euch und lauft zu dem König Nebukadnezar oder zu seinem Heerobersten über. Dann werdet ihr alle mit dem Leben davonkommen. Die sagen, du spinnst. Am Anfang haben sie gesagt, hier ist doch der Tempel Gottes und Gott hat gesagt, dass er dort wohnen will. Wie kannst du so einen Irrsinn verkünden? Und zum Schluss haben sie gesagt, du zersetzt das letzte bisschen Wehrkraft, jetzt musst du weg. Und doch war er der Einzige in der Zeit, der die Zeit Gottes richtig gedeutet hat. Wenn man mal den Propheten Jeremia liest, das ist erschreckend. Ihr sprecht, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist das. Also man kann so richtig merken, wie die außer sich waren, was der für Müll erzählt. Und es war kein Müll. Dann kommen sie nach Babylon, 70 Jahre lang war vorausgesagt. Und dort prophezeit der Prophet Hesekiel, suchet der Stadt Bestes, kaufet euch Äcker und Weinberge. bittet zu Gott für das Wohlergehen Babylons, dass es euch gut geht. Und die sagen, nee, das kann ja nicht sein. Also das ist ja eine Heidenstadt. Wir müssen für ihre Vernichtung beten. Und wir müssen sehen, dass wir so bald wie möglich von da wegkommen und bloß schnell also alles zusammenhalten. Hoffentlich wird die Stadt bald zerstört und dann kommen wir endlich wieder zurück nach Jerusalem. Und die Propheten müssen wieder gegen sie zeugen und sagen, das wird mit Sicherheit nicht geschehen. Und wieder ist nun ein Bruchteil, was Einsicht in die Zeiten hat. Und als dann 70 Jahre später tatsächlich die Rückführung beginnt, unter Esra und später unter Nehemia, und die Zeit erfüllt ist, wo sie dann wieder zurückkommen sollen und Jerusalem aufbauen, da ist es wieder ein Bruchteil von den mal 1 Million weggeführten, kommt 42.000 zurück. Ein verschwindender Überrest. Dann haben sich die anderen endlich festgelegt und sind assimiliert in die Völker des Ostens bis auf den heutigen Tag. Und versteht ihr, deswegen ist es so wichtig, Einsicht in die Zeiten zu haben. Zu wissen, wie Gott eine bestimmte Situation beurteilt und sich daran zu halten, sonst kannst du zu Vernunftschlüssen kommen, die völlig entgegen dem sind, wie Gottes Plan ist. Und das Neue Testament spricht da von Kairos, von der Zeit Gottes. Im Gegensatz zum Kronos, also zur ablaufenden Zeit. Wir sind alles Fans von Chronometern, also von Zeitmessern. Wir sind von Kind an geschult, mit Kronos, also mit der ablaufenden Zeit, gut umzugehen. Die Zeit einzuteilen, die Zeit auszunutzen, ja, nicht zu verdrödeln. Das haben wir gelernt. Aber niemand lehrt uns, auf die Zeichen des Kairos zu achten. Wir haben alle gelernt, wenn das Zeichen des Weckers ertönt, unsere Füße aus dem Bett zu drehen. Ja? Natürlich gibt es Leute, denen Gott Einsicht in die Zeit gibt. Das war ein Mann, den Gott gebraucht hat, wirklich die Wendezeit zu gestalten. Das war derjenige, der hier in der Region diese ganzen Stasi-Sachen angesprochen hat, noch zu DDR-Zeiten, als sie ihn gedümpelt haben, weil er in der Kirche darüber geredet hat. Der sich mit Kirchenleitungen bis hin zu Stolpe, der ja später Ministerpräsident wurde, angelegt hat und gesagt, was ihr tut, ist Unrecht. Es ist nicht die Art Gottes und es verunehrt die Kirche, wenn ihr mit dem Staat dealt und so weiter. Und das ist ein sehr freimütiger Mann, der sagt das nicht verbissen. Dann haben sie gesagt, was ist das für ein eingebildeter Schnösel, da soll man den Mund halten. Und die Stasi ist zu den Bischöfen gegangen und hat gesagt, zieh den mal außer Gefecht. Und Gott hat dafür gesorgt, dass er steht. Wisst ihr wodurch? Hauptsächlich, dass er eine Beterin an seine Seite gestellt hat. Das vor Jahren erfahren, ganz früh, als ich selber noch Schwierigkeiten mit diesem Mann hatte, hat mir Frau Schuchemann erzählt, Gott hat mir diesen Pastor aufs Herz gelegt, jeden Tag für ihn zu beten. Hab ich gedacht, wieso den gerade? Sollte mir lieber für mich beten. Bis ich gemerkt habe, dass es ein Mann ist, der wirklich den Gott Einsicht in die Zeiten gegeben hat. Der war der erste Kultusminister hier bei uns im Bundesland, hat maßgeblich dafür gesorgt, dass überhaupt Religionsunterricht in diesem Kommunistenviertel möglich geworden ist. Eben, dass Schule in Benkun noch gibt und sowas. Also viele Dinge, die zum Wohle seines Volkes bis auf den heutigen Tag sind. Das ist die Seltenheit des Menschen, Einsicht in die Zeit. Gucken wir nochmal in das Kapitel 7 und ich lese da wieder nur die Eckpunkte. Im ersten Jahre Belsazars des Königs von Babel sah Daniel einen Traum und Gesichte seines Hauptes auf seinem Lager. Dann schrieb er den Traum und die Summe der Ereignisse berichtete er. Daniel fing an und sprach, ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht. Da wird von zwei Dingen berichtet. Mitten in eine politisch veränderte Zeit, als nämlich der König Nebukadnezar nicht mehr lebte und sein Sohn Belsazar an der Regierung war, kriegt Daniel selbst Visionen. Und er kriegt das in einer Bündelung. Er sieht, er träumt und er hat Visionen. Ich habe sowas mal erlebt im Jahr 2000 oder 2001. Eine Woche lang. Mitten hinein, ich habe keine Ahnung, wodurch das ausgelöst ist, Gottes souveränes Handeln. Ich werde nachts wach und Gott fängt an, zu mir zu reden. Wow. Nicht bloß ein Satz oder eine kurze Sache, wofür man bittet und man weiß dann, was er will. Er redet und redet und redet, stundenlang. Und dann ist mir aufgefallen, anfangend alle Gebete der letzten etwa 10 Jahre, die nicht beantwortet waren, wo wir als Ehepaar oder wo wir als Gemeinschaft gebetet hatten und hatten kein wirkliches Wort von Gott gekriegt. Für manche Dinge habe ich lange gebetet, für manches hatte ich nur einmal angesprochen, hat Gott mir offenbart. Und zwar rückwirkend. Das fing an am Tag vorneweg, ging in diese Woche vorher und rückwirkend bis hin zu Dingen, die 10 Jahre vorneweg waren. Und das hat etwa eine Woche lang gedauert, Nacht für Nacht. Ich denke, in der dritten habe ich mir dann was zu schreiben geholt, weil ich es einfach nicht mehr merken konnte. Ich war fasziniert, dass Gott so redet am Stück. Ich war nur am Hören. Ich kann bis heute nicht erklären, warum sowas ist, als ob sich, ich sage ich mal, die Gebetserhörungen angestaut hatten und dann wurde der Abfluss geöffnet und dann kam alles so raus. Ich sage nur mal, eine Sache, das letzte oder eine der letzten Dinge war, ich hatte 9 Jahre vorneweg von Gott einen Auftrag gekriegt oder einen Eindruck von Gott her, du wirst das Evangelium in Russland verkünden. Boah, da war ich begeistert. Also ein richtiges Wort von Gott hatte ich. Nachdem ich einige Wochen in Rumänien gewesen war. Du wirst nach Russland gehen und das Evangelium verkündigen. Ich war voller Eifer. Das war 1990, also muss es schon 89 gewesen sein. 90 war ich dort, dann hatte ich das, also dass Gott geredet hat, da muss 99 Gott zu mir geredet haben. Ja, genau, das war in der Zeit, oder 2000, kann sein, stimmt, es war in der Zeit, da war ich krank, also nicht wirklich krank, ich hatte eine Infektion in den Augen, konnte nicht Auto fahren und nicht am Computer arbeiten. Und war mit einmal zu Hause und hatte den ganzen Tag Zeit. Und in dieser Ruhezeit redet Gott. Und unter anderem, ich hatte damals, als Gott mir das gesagt hat, dass ich in Russland Evangelium verkündigen werde, etwa 4 Jahre lang intensiv gebetet. Haben gesagt, wann jetzt her? Wann denn endlich? Ich habe das dann spaßig gesagt, Herr, soll mein Bart erst so lang sein wie bei den russischen Popen? Und dann irgendwann, ich habe nicht gedacht, vielleicht habe ich mich verhört oder vielleicht habe ich mich geirrt, sondern ich war einfach ruhig und trotzdem irritiert, dass Gott mir es gesagt hat und dann war das immer nicht. Und ich hatte etwa ein Jahr vorneweg, also nach 8 Jahren habe ich es endgültig aufgegeben, dafür zu beten. Naja, er hat es gesagt und es war nicht geworden, kann ich auch nichts dafür. Und in dieser Woche sagt er, jetzt fahr nach Russland. Herr, wohin? Und da hat er mir 5 Werke gezeigt, wo ich anfragen soll. Da habe ich gedacht, in allen 5. Dann geht das wohl los mit so einer großen Missionstätigkeit. Und dann habe ich diese 5 Werke kontaktiert. 2 haben sich gar nicht gemeldet. Und 3 waren begeistert. Und eines davon, also von 2 habe ich danach nichts mehr gehört. Ich habe mich ein paar Mal dann wieder gemeldet und das ist dann im Sande verlaufen. Und bei dem 5. da habe ich kaum mit gerechnet, weil das so ungewöhnlich war. Ich hatte mir dann wirklich eine Zeit reserviert. Ich habe mir in meinen Terminkalender eine Zeit geschrieben. Dann kann ich fahren. Ich wusste, ich habe kein Geld für so eine Reise. Und kurz bevor sagt mir der Leiter dieses 5. Werkes, als ich angefragt habe, naja, ist das noch aktuell? Na klar, ich habe Visum alles besorgt. Oh, denke ich, alles vorbereitet. Kommt eine Frau auf mich zu und hat gesagt, Gott hat mir aufs Herz gelegt, ich soll dir 5.000 Mark geben. Ich weiß nicht genau wofür, aber das ist für irgendwas, was Gott dir gesagt hat. Oh Herr, ich danke dir. Schön, ich hatte kein Geld, aber er hat dafür gesorgt. Und dann waren wir zu dritt und dann ist in einer kurzen Zeit sind zwei Gemeinden gegründet worden, ist eine Arbeit mit Suchtkranken losgegangen, habe ich in der Autorität dort erlebt, wie ich sie zwar punktuell kannte, aber nicht in dieser Fülle in so einer kurzen Zeit. Wirklich, Zeichen und Wunder, man geht hin, ein völlig verpeilter Mann, völlig trunksüchtig über Jahre, der wie ein Tier vegetiert hat, der nackt in der Wohnung lag, wo wir reingegangen sind, wie die Söhne Noahs, rückwärts mit einer Decke, um ihn zuzudecken, haben über ihn gebetet. Höre ich später, zwei Tage später ist der Mann nüchtern aufgestanden und ist über Monate nüchtern geblieben. Wir hatten der Frau gesagt, welche Gemeinde und so weiter, sind dann nicht dahin gegangen, hat sich dann wieder verloren. Aber solche Dinge tut Gott und ich kann bis heute nicht sagen, warum das so ist, dass Gott eben nach langer Zeit sowas mit einem Mal zeigt. Aber eine Sache habe ich nebenbei noch mitgelernt. Nicht eines unserer Gebete ist verloren. Wirklich, nicht eines unserer Gebete ist verloren. Ich glaube, wir werden manches Mal entmutigt und der Teufel tut viel dafür, uns zu entmutigen, nicht weiter zu beten, weil wir die Erhörung nicht gleich kriegen. Ich sage nicht mal, das wird nämlich oft gelehrt, wir müssen immer weiter beten, so sinngemäß, als ob wir 100 oder 1000 Mal für dieselbe Sache beten müssen. Das weiß ich, das müssen wir nicht. Einmal reicht, wenn wir im Glauben beten, ja? Durchbeten heißt, also ich sage mal, durchbeten ist, ja doch, es gibt es auch. Durchbeten, das ist eigentlich das, was man neudeutsch mit geistlichem Kampf bezeichnet. Durchbeten ist das, was Esther macht. Als beschlossen ist, die Juden umzubringen, da beten sie das durch, indem sie in Offenbarung von Gott kriegt und sagt, 3 Tage lang fasten, ohne Essen und Trinken, also völliges Totalfasten. Wir kennen sowas, ja, Gott hat uns da mal mit hineingerufen in so eine Phase. Das ist Durchbeten. Und wir haben damals genauso, nachdem wir das genau gemacht haben, wie Gott uns das gezeigt hatte, gewusst, jetzt sind wir dort durch. Wir können das machen. Ich sage euch mal, wir können so machen. Das ist eine Sache, die ist ja das ist ihr Problem. Solange ich echt ein Herzensanliegen habe, kann ich tausendmal zu Gott wegen einer Sache gehen. Das kann ich wirklich machen. Ich kenne nämlich sowas. Es gibt Dinge, die ich meinen Kindern untersagt habe. Oder versagt habe. Nicht untersagt, versagt habe. Wenn die mich nur lange genug nerven, dann lasse ich das zu. Nicht, weil ich dann überzeugt bin, dass es richtig ist. Aber einfach das Aufhören zu nerven. Das ist dieses Beispiel, was dort gesagt wird. So eine Art Beten gibt's. Ich halte das nur nicht für das Beten up to date. Also, so sollten wir nicht grundsätzlich beten. Wir sollten nicht solche sein, die Gott immer nur nerven mit unseren Anliegen. Das können wir machen. Aber das müssen wir nicht. Was einfach falsch ist, ist, dass wir, ich sage mal, praktisch wie die Heiden plappern, immer und immer und immer wieder dasselbe sagen. Wenn ich eine Sache im Glauben erbetet habe, dann muss ich sie festhalten. Das ist das Einzige. Da sage ich auch ein Beispiel zu. 1989 oder 88 ist es gewesen. Ja, ich glaube 88. Dass wir eine Gebetspartnerschaft hatten, also ich mit zwei Brüdern, damals ein Pfarrer und ein Leiter einer diakonischen Einrichtung hier im Landkreis. Und wir haben uns einmal im Monat zum Beten getroffen. Meistens mit den Frauen dabei, aber ich sage mal mindestens wir drei. Und eine der Probleme, die wir damals hatten, war, dass wir in einem Haus wohnten in Penkun, ganz klein, nur mit drei, also wie eine Dreiraumwohnung, und hatten 88 schon 4 Kinder und wussten, dass wir noch mehr haben wollen. Ich habe das eines Abends als Gebetsanliegen eingebracht und dann haben wir haben immer so zusammengetragen, was wir wollen, also worüber wir beten wollen, und dann haben wir gebetet, Herr, wir legen dir unsere Situation hin, du kennst, wie beengt wir wohnen und wie oft Leute noch dazu aufzunehmen sind, bitte schenk uns neues Haus. Und während wir beten, sagt der Pfarrer, ich sehe das, ich hab ein Bild. das hat ein rotes Dach in weißen Vorbau und ist mit Wein bewachsen. Oh, danke, Herr Jesus. Also während wir beten, antwortest du schon. Den Kuhn habe ich dann geguckt, gibt es irgendwo so ein Haus, rotes Dach, weißer Vorbau, Wein gewachsen, ist nicht. Naja. 8 Jahre lang wurde vor allem von außen Druck auf uns ausgeübt, und weil sie wussten, was ich für ein hartnäckiger Mensch bin, dass wenn ich einmal eine Sache ins Auge fasse, ich mich nicht davon abbringen lasse, haben sie vor allem meine Frau bearbeitet. Erst fing sie an, also du bist völlig unverantwortlich. Du denkst zwar, du bist im Dienst Gottes, aber wie du deine Familie vernachlässigst, das ist ja unmöglich. Tja, sage ich, ich sehe das gar nicht so. Jede freie Minute verbringe ich mit meiner Familie. Ja, aber was du deiner Frau zumutest, in der kleinen Wohnung und dann immer noch Säufer damit drin, und das ist unmöglich. Also das kann gar nicht sein. Ich sage, wir haben Gott gebeten und Gott hat uns gezeigt, dass wir ein Haus haben werden. Das ist noch nicht, und solange werden wir das mit Anstand hier hinter uns bringen. Das ging jahrelang so. Ich kam ein Dutzend Pastoren, ihr müsst dorthin ziehen und da ist ein Haus frei und so weiter. Und dann immer, wenn ich hingefahren bin, habe ich gesagt, das ist nicht. Gott hat uns gezeigt, was unser Haus ist. Ich darf das so sagen, ja, es gab auch ein paar etwas heftigere Auseinandersetzungen. Meine Frau war so angebohrt worden, so richtig gegen mich angesetzt, dass ich gesagt habe, du kannst machen, was du willst, kannst auch ausziehen, aber ich werde hier warten, bis Gott uns das Haus gibt, was er uns gezeigt hat. Ich habe dann nie mehr für das Haus gebeten, sondern immer gesagt, Herr, ich danke dir, du hast es uns gezeigt, ich habe keine Ahnung wann und wo, ich freue mich schon drauf, hilf mir bloß, dass die Leute, die so nerven, irgendwann mal ruhig sind. Das ist oft das Schwierigere an einer Gebetserhörung festzuhalten, die gegen andere Christen zu verteidigen, als vor Gott sie festzuhalten. So kenne ich das jedenfalls. Inzwischen hatten wir 7 Kinder, na jedenfalls ganz schön viele, und unser Schlafzimmer noch zur Beratungsstelle umfunktioniert, und wir haben zusammen auf dem Ausklappsofa geschlafen und die Kinder in Doppelstockbetten, und wenn nur Gäste hatten, dann haben die noch auf dem Fußboden in eine Decke gekriegt. Es ging nun mal nicht anders. Dann ruft mich eines Tages die Frau vom Superintendenten an und sagt, Frank, sag mal, mir fällt ein, das Pfarrhaus in der Trense steht ja schon über ein Jahr leer. Das ist auch aus dem Pfarrbelegungsplan gestrichen. Wollt ihr da nicht hinziehen? Naja, da wohnte mal mein Freund. Der letzte Pfarrer dort war mein Freund gewesen. Und mit dem habe ich sehr viel gemacht. Zäune gebaut, Kläranlage. Meine halbe Freizeit habe ich auf diesen Pfarrhof investiert, um dem Bruder zu helfen. Ich hatte dabei nicht so richtig registriert, dass das schon weggezogen war, und ich wusste auch nichts von den kirchlichen Strukturen, dass sie das aus dem Belegungsplan gemacht haben. Sagt, du, wir fahren mal hin. Fahren auf den Hof, der war nicht so kahl wie jetzt, sondern so 1,5 Meter hoch zugewachsen. Rotes Dach, weißer Vorbau, mit Wein bewachsen. Wow, Herr, das Haus. Dann sind wir dort eingezogen, gegen den Widerstand des Pastors natürlich nicht. Ja, das hat noch gedauert. Der Pastor wollte um keinen Preis, dass wir dahin ziehen. Aber das wusste ich, das hat Gott uns gegeben, das hat er uns gezeigt, und da werden wir wohnen. Ich weiß nicht, warum das 8 Jahre gedauert hat. Ich habe meine Deutungen. Ich habe immer meiner Frau gesagt, weißt du, es liegt daran, wenn wir schon Mühe haben, in dem kleinen Haus Ordnung zu halten, müssen wir das dort lernen. In einem großen Haus alles voll zu... das geht nicht. Ich denke, dass da schon durchaus was dran war. Für mich aber ist die wichtigste Lehre dabei, wenn Gott eine Sache gesagt hat, dann ist sie, und dann brauche ich nicht, ihn weiter zu nerven. Und dann darf ich mich von nichts und niemanden aushebeln lassen. Es kam dort wirklich, dort kam sogar mein Seelsorger zwischendurch und hat gesagt, du, Gott hat mir gezeigt, du sollst in das Haus nach Wolin ziehen. Ja, habe ich gesagt. Ja, also, ich wäre jetzt nicht extra noch umgekehrt, wenn das jetzt nicht so wäre. Dankeschön. Bin dann hingefahren nachmittags, habe gesagt, ja, ist das wahr? Das hat weder ein rotes Dach, noch einen weißen Vorbau, da ist zwar Wein dran gewachsen, aber das, ich glaube nicht, dass es ist. Es könnte das sein, dass mein Seelsorger sich irrt, und ich wusste, der hat sich geirrt. Wir irren uns manches Mal um unseres Herzens willen, sagt die Schrift nämlich auch an dieser Stelle. dass Prophezeiungen aus unserem Herzen aufsteigen. Und wisst ihr, was das heißt? Die arme Frau mit den vielen kleinen Kindern und dem Mann, der sich scheinbar nie darum kümmert, der muss doch geholfen werden. Und dann entsteht eine Prophezeiung aus dem Herzen. Da müssen wir aufpassen. Mitleid ist ein absolut schlechter Ratgeber, wenn wir in eine prophetische Lebensdimension hineinwachsen wollen. Da hilft nur diese Grundhaltung: Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Ich kann viele Dinge nicht erklären, warum sie so sind, wie sie sind. Und ich will sie auch nicht erklären. Aber ich will Gott vertrauen in allen Dingen. In den angenehmen und unangenehmen, in den für mich erkennbaren und in den für mich im Moment überhaupt nicht erkennbaren. Eine Sache habe ich dabei gelernt. Im Nachgang offenbart uns Gott sowas. Das, was für mich mit diesem anderen Haus zusammenhing, ist, ich habe gelernt, sagt Paulus, mich in allen Dingen genügen zu lassen. Und das ist nicht wenig, ihr Lieben. Ehrlich, das ist eine kostbare Haltung, wenn wir gelernt haben, uns in allem genügen zu lassen. Und Paulus zählt dann auf, in Hunger und Überfluss. Und so ist es mir wichtig geworden, so eine Lebenshaltung zu entwickeln, wo ich sage, ich genieße, wenn es so lange es was zu genießen gibt, gerne. Und wenn es nicht gibt, soll mich das genauso wenig beeindrucken und das genauso gerne gegenwärtigen Lebensumstand entsprechen, wie wenn die Fülle da ist. Aber es ist leichter, wenn ich erst den Mangel gelernt habe und dann den Überfluss kriege, als umgedreht. Und insofern bin ich einfach dankbar über schwierige Situationen. Je jünger ich bin, umso leichter komme ich damit zurecht. Und diese Grundhaltung brauchen wir. Und das fasziniert mich bei Daniel, dass der seinen Job ruhig und ordentlich gemacht hat und trotzdem sein Herz zu Gott hin ausgerichtet war. Und als es Gott gefallen hat, ihm Antwort und Erkenntnis zu geben, dann war er bescheiden genug zu sagen, nicht ich bin der große Daniel, der ja alles schon kennt und der einer der klügsten Leute der Welt ist, sondern ich schrieb es auf. Weißt, es ist ein Zeichen von Weisheit, wenn wir die Eindrücke Gottes aufschreiben. Ich sag mal, ich empfehle euch, legt euch euer Nachtschränkchen neben der Nachttischlampe, eine Bibel und Schreibzeug. Denn Gott redet oftmals in der Stille. Und ich habe das oft schon gehört, Gott hat mir was gezeigt, aber ich habe es vergessen, ich weiß nicht mehr, was das ist. Ich sag, gewöhn dir an, Dinge aufzuschreiben. Dann trainierst du deinen Geist, dass du es auch weißt, wenn du mal kein Schreibzeug bei dir hast. Es muss sich nicht jemand was hinlegen, der gewohnt ist, im Geist zu leben. Aber es kann sein, dass Gott mal viel redet. Scheu dich nicht, Schreibzeug dazu zu packen. Daniel fing an und sprach, ich schaute in meinem Gesicht in der Nacht. Nach diesem schaute ich und siehe, ein anderes Tier. Danach schaute ich in Gesichten der Nacht und siehe ein viertes Tier, furchtbar und schrecklich. Während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen ihnen empor. Ich schaute, bis Drohne aufgestellt worden. Ein Feuerstrom floss und ging von ihm aus. Dann schaute ich wegen der Stimme der großen Worte, die das Horn redete. Ich schaute, bis das Tier getötet und sein Leib zerstört war. Ich schaute in Gesichten der Nacht und siehe, mit den Wolken des Himmels kam einer wie der Sohn eines Menschen. Diese Vielzahl von Gesichten, da kommt eins aufs andere. Und dann Vers 15, mir Daniel wurde mein Geist tief in meinem Inneren bekümmert und die Gesichter meines Hauptes erschreckten mich. Und ich näherte mich einem, und da kann man fragen, wie geht das? Er liegt im Bett, ist sich seines Geistes bewusst, und agiert, ich sag mal, das ist wie interaktives Spiel. So kann man das heutzutage sagen. So ähnlich ist das. Er ist sich bewusst, dass er in einer anderen Wirklichkeit ist, dass sein Geist bekümmert ist. Und gleichzeitig agiert er in diesem Ganzen. Ich näherte mich einem von denen, die da standen, und bat ihn um genaue Auskunft über das alles. Und er sprach zu mir und ließ mich die Deutung wissen. Daraufhin wollte ich genaueres wissen. Dann sah ich, wie dieses Horn gegen die Heiligen Krieg führte und sie besiegte, bis der, der altandagenbar kam und das Gericht den Heiligen des Höchsten gegeben wurde. Und er sprach. Das und das ist die Bedeutung. 23. Ich gehe mal so durchs Kapitel. Hier endet der Bericht. Mich, Daniel, ängstigten meine Gedanken sehr und meine Gesichtsfarbe veränderte sich an mir und ich bewahrte die Sache in meinem Herzen. Da wird Daniel zum Geheimnisträger. Wir haben ja gesagt am Anfang, jeder Mensch hat so seine Geheimnisse, die Gott offenbar macht. Aber wenn Gott Dinge offenbar macht, dann ist es wiederum ein Geheimnis. Das ist nicht für die Presse bestimmt, das ist nicht für die Masse, wo man das breitquatscht, sondern dort ist etwas, wo man das festhalten muss. Wo begegnet uns dieser Satz nochmal? Ich bewahrte die Sache in meinem Herzen. Maria, die Mutter Jesu, zu der der Engel redet und sie bewahrte alle diese Worte in ihrem Herzen. Der Engel hat gesagt, und auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchfahren. Nee, nicht der Engel. Das stimmt nicht, sondern bei der Darbringung Jesu im Tempel. Simon und Hanna, die Propheten, hatten das zu ihr gesagt. Und auch deine eigene Seele wird ein Schwert durchfahren. Und Maria bewahrte diese Worte in ihrem Herzen. Und als Jesus im Tempel war und sagt, muss ich nicht sein in dem, was meines Vaters ist. Eine prophetische Persönlichkeit. Dinge festzuhalten, die Gott gesagt hat. Und über 20 Jahre später geschieht das. Dann geht das Schwert durch das Herz Marias, als ihr geliebter Sohn angenagelt ist. Als vorneweg schon er sagt, die sind meine Mutter und meine Brüder, die den Willen meines Vaters im Himmel tun. Im dritten Jahr der Regierung des Königs Belzazar erschien mir, Daniel, ein Gesicht nach dem, das mir am Anfang erschienen war. Er bewahrt das, was er gesehen hat, er kann es hören, er hat es aufgeschrieben, es schockiert ihn, er wird nicht damit fertig. 2 Jahre später redet Gott wieder, im ersten Jahr, im dritten Jahr. Warum macht Gott das so? Ich weiß es nicht, ihr Lieben. Warum redet Gott dann oder jenes? Ich weiß es nicht, ihr Lieben. Mir ist es auch solche Zusammenhänge, ich habe mich das oft gefragt, oder ich habe ihn das oft gefragt, sag her, warum redest du manches Mal und manches Mal nicht? Die Antwort habe ich aus meiner eigenen Vaterschaft erfahren. Es gibt Zeiten, wenn ich mit meinen Kindern zusammen bin, da sabbeln die mir die Ohren voll und ich sage, halt doch mal an, lass doch mal gut sein. Und es gibt Zeiten, da reden sie und wir führen ein Gespräch. Und es gibt Zeiten, da habe ich ihnen was zu sagen. Und die können nicht sagen, halt doch mal an, lass doch mal was gesagt. Es ist meine väterliche Autorität, mit ihnen zu reden, wann ich will. Und das hat mir das klar gemacht, ich kann Gott nicht nerven, wenn ich gerade so drauf bin. Das kann man auch gleich ganz sein lassen. Natürlich ist es schön, wenn wir zu Gott reden. Natürlich freue ich mich auch, wenn Lisa mir nach der Schule erstmal 2 Stunden die Ohren voll klappert, weil es ihr gut tut, aber es bringt eigentlich ihr nichts. Denn sie will nicht was von mir hören, sie will einfach nur den ganzen Senf abladen. Manchmal tun mir echt die Ohren davon weh in der Kopf, weil das kein Ende findet. Und es ändert nichts an ihrem Leben, ihr Lieben. Und dasselbe Kindchen hat absolute Mühe, wenn ich ihr was sage. Ich muss solche Situationen wie gestern suchen, wo ich sie mir mal nehme, wo mal gerade ihr Ohr offen ist. Dann muss ich mit ihr reden, weil dann mal was reingeht. Und so geht Gott auf uns ein. Aber es gibt auch andere Zeiten, da hat er was zu sagen. Und dann habe ich zu hören, und dann muss ich das irgendwie gelernt haben, dass er das Recht hat, dann was zu sagen, wenn er was sagen will. Sonst muss er sich jemanden anders suchen, echt. Es gibt Zeiten, ich sag mal, ein ganz praktisches Beispiel. Vorige Woche Samstag, als das hier losging, da bin ich auf das von meinen Kindern angewiesen, was gelernt hat, gewohnheitsmäßig auf mich zu hören. Ich sage das mal hier so vor allem. Am Sonntag war ich angewiesen auf Leonore, die gehört hat von, die gelernt hat, von Kindern auf mich zu hören. Ich habe ihre ganze Ferienplanung geschmissen. Sie hat Ferien und hatte Pläne, wie sie die verbringt. Aber weil jemand anders nicht auf die vorneweg Planung gehört hat, habe ich gesagt, bitte mach du das. Und sie macht das. Sie kocht, sie geht in diese Lücke. So geht Gott mit uns um. Da habe ich verstanden, warum das so ist. Warum sich das manches Mal so staut. Warum manches Mal wirklich unsere Pläne, die gut sind, geknickt werden, weil andere Kinder Gottes, für die dieser Auftrag war, aus welchen Gründen auch immer ausgefallen sind, und Plan B kommt zum Tragen, und wenn ich ein gehorsames Kind Gottes bin, dann bin ich immer noch gut genug für Plan B. Das ist wichtig, weißt du, weil wir sonst viele Dinge in unserem Leben überhaupt nicht verstehen. Natürlich ist das was Besonderes. Natürlich gut genug, weil, natürlich, aber trotzdem ist doch das Zwischenmenschliche erstmal nach Gutdünken. Und ich weiß, dass Leonore ihre Ferien verantwortlich plant. Und dass sie auch, weil sie... Und dass sie auch, weil sie so viel Verantwortung übernimmt, durchaus diese Erholung mehr als verdient hat. Ich gönne es ihr von Herzen. Und doch bin ich in einer Notsituation regelrecht darauf angewiesen, dass wenigstens eins von den Kindern, und ich meine sonst in dieser Reihe auch die geistlichen Kinder, die ich ja ähnlich behandle, diesen Platz ausfüllt, der jetzt aufgerissen wird. Und das ändert ihre Pläne wirklich. Versteht ihr? Und so geht Gott mit uns um, nicht, aus Gutdünken oder zu sagen, naja, du bist doch Kummer gewöhnt, kommt doch nicht darauf an, dass ich dich noch ein bisschen mehr plage. Sondern es ist dann oft eine Notlage, in die die hineintreten, die gewohnt sind, auf ihn zu hören. Und natürlich ist das eine Qualifikation. Und natürlich wird dadurch unser Band noch enger. Und natürlich gibt es dort im Laufe des Lebens Unterschiede an Brauchbarkeit und an durchaus auch an Liebe, an Nähe, an Verbindung, weil das Wort, was getan wird, tatsächlich in Ausdruck von Liebe ist. Vielleicht hat sie im ersten Moment das nur aus Pflichtbewusstsein getan oder gedacht, ich muss das. Aber in Wirklichkeit ist das ein Ausdruck von Liebe und ich werte das auch so. Und so wertet Gott unsere Bereitschaft, sein Wort zu tun. Das ist praktizierte Liebe. Und so gibt es Menschen, die mehr in die Liebe Gottes hineinwachsen als andere. Und das, meine ich, hat wirklich was mit unseren Entscheidungen zu tun. Und zwar mit unseren frühen Entscheidungen. Je früher in meinem Christsein ich bereit bin zu tun, was Gott will, umso mehr wird für mich rüberkommen, was zu tun ist. Und umso enger wird mein Verhältnis, mein Liebesverhältnis zu ihm. Und umso mehr von seiner unbegrenzten Liebe, die allen gleich gilt, kommt dann bei mir an. Weißt du, Gottes Liebe ist so weit, dass niemand darüber kann. Wie ein Meer. Aber bei mir ankommt das Rohr, was ich ihm hinlege. Das kann so ein enges sein und das kann ein ordentlicher Knaller sein, wo das richtig durchströmt. Das stelle ich zur Verfügung, die Dimension an Liebe, die bei mir ankommt. Und zwar nach dem Maße meiner Bereitschaft, seinen Willen zu tun. Und ich sah im Gesicht, und es geschah während ich sah, da war ich in der Burg Susa. Und ich sah im Gesicht, dass ich am Fluss Ulai war. Das heißt, in dieser Vision ist er an einem anderen Ort als in der Wirklichkeit. Ich weiß nicht, ob man, wer sowas kennt. Das kenne ich, solche Visionen kenne ich als, nicht als göttliche, sondern als satanische Vision. Ich habe mal eine satanische Vision gehabt, die darauf angelegt war, mich umzubringen. Und zwar war ich da auch mit Mandy zusammen und kam von einem Vortrag am Gymnasium Pasewalk, wo wir über Satanismus informiert haben. Und wir hatten dort 1,5 Stunden mit den Eltern, die hatten das Thema sich gewählt, aber es ist, als ob man gegen eine Wand sprach. Es kam nichts an. Egal, wie wir versucht haben, das zu vermitteln, es war wie gegen eine Wand gesprochen und kein Aufmerken, keine Verständigung. Und das war kurz bevor ich, unmittelbar, das war mein letzter Dienst, bevor ich nach Russland dann wirklich gefahren bin. Und wir sind zurückgefahren abends, kurz nach 9, geregnet und dunkel, war ja schon im Herbst. Und wir waren erbittert, also traurig, wir haben wenig gesprochen auf dem Rückweg. Sind normal, also wirklich normal gefahren, nicht übermäßig schnell. Mit 80 von Löcknitz und in der, wo es dann hier Rezin-Ausbau, wo man da runterfährt, wo diese drei Häuser stehen, habe ich ein anderes Bild als die Wirklichkeit. Ich war beim Fahren 2 Kilometer weiter, obwohl ich diese Strecke jeden Tag, praktisch zu der Zeit jeden Tag gefahren bin. Ich habe ein anderes Bild gehabt, durch das Wäldchen gefahren und dann vor mir spielt sich ab, dann diese letzte Kurve, bevor man nach Rezin runterkommt. Und genauso fahre ich, Gas weggenommen, und im Scheitelpunkt der Kurve, die ich sehe, die aber nicht die war, in der wir wirklich gefahren sind, gebe ich wieder Gas und bin in Bruchteil einer Sekunde später völlig geschockt, was mit der Straße ist, wo die jetzt hingeht. Ganz woanders, als ich denke, wo sie hingeht. Bin voll auf die Bremse gegangen, aber Regen, und gegenüber, genau an der Stelle, ist der Bordstein ich habe dann versucht, gegenzulenken, in der Hoffnung, wir knallen gegen den Bordstein um noch umgelenkt zu werden. Und an der Stelle ist der Bordstein abgesenkt. Und das Auto hebt ab, dahinter eine Böschung ungefähr so hoch. Und wir fliegen durch den Garten und knallen an die Wand von dem Haus. Bop. Ich weiß noch, wie wir an die Wand gefahren sind und das Auto dann runterfiel. Das Haus fast Totalschaden, das Auto Totalschaden, uns beiden nichts passiert, ich habe hier ein Stückchen Nasenscheidewand gebrochen, was sowieso kaputt war und dann operiert worden ist. Mandy hat einen blauen Fleck. Ja? Und der Airbag auf beiden Seiten nicht ausgelöst. Und das Auto Totalschaden. Also, das war nur vereckt, das sah nicht schlimm aus, aber das Auto konnte man wegschmeißen und nichts hat ausgelöst, es war angesetzt, um uns umzubringen. Die Hausbewohner, 2 Homosexuelle. Da habe ich mal eine Vision der anderen Seite gesehen, erlebt. Ich habe das so gedeutet, der Teufel hat versucht, mich umzubringen, bevor ich dahin komme. Es ist uns nichts passiert. Aber es war ein Phänomen, weil ich sage, wie sowas geht, dass man was anderes sieht als dort, wo man ist. So wie Daniel. Er ist in der Burg Susa und befindet sich aber in seiner Vision am Fluss Ulai. Und das, was er dort sieht, und ich hob meine Augen und siehe und so weiter. Und dieses ganze Kapitel ist voller Visionen. Ich lese das einfach vor. Ich schaute in meiner Vision in der Nacht und sehe, die 4 Winde des Himmels wühlen das Meer auf. Vers 6. Nach diesen schaute ich und siehe, ein anderes hatte Flügel. Nach diesen schaute ich in Visionen der Nacht und siehe, ein viertes Tier. Und ich schaute, bis Thron aufgestellt wurden. Dann schaute ich wegen der Stimme des großen der großen Worte. Ich schaute in Visionen der Nacht. Und so weiter. Und am Ende ist dann, nachdem Daniel dieses Bußgebet spricht, kommt am Ende Weissagungen, Worte der Weissagung, das Kapitel 12 lohnt sich bis heute zu lesen, Daniel 12. und die letzten Verse über Schau. Damit hören wir dann auf, die Vormittagseinheit. Das ist im Propheten Micha, Hosea, Joel, Amos, Jona, Micha. Ach, Obadja habe ich überschlagen. Dort heißt es gleich im Vers 1, das Wort des Herrn, das zu Micha aus Moreshet geschah in den Tagen des Jotam, Ahas und Hiskia, der Könige von Juda, dass er über Samaria und Jerusalem schaute. Und da kann man sich fragen, wie geht sowas? Diese Kombination haben wir hier das erste Mal. Das Wort, welches? Das Wort des Herrn, das zu Micha geschah, dass er über Samaria und Jerusalem schaute. Das Wort des Herrn geschah während der Vision, heißt das. Hier wird überhaupt nicht berichtet, was, welche Art die Vision ist, aber anders als bei Propheten, anders als, dass er eine Botschaft von Gott hört, schaut er das Wort Gottes. Und auch das gibt es, Art und Weise prophetischer Wahrnehmung. Hier will ich einfach nochmal diese Möglichkeiten aufschreiben. Visionäre, das können sein, also die Art und Weise kann sein, A, Träume, B, Visionen, und zwar sowohl Tagvisionen, also eine sogenannte offene Vision, als auch Nachtvisionen. Und eine Nachtvision, also oder Nachtgesicht, das entspricht dem, was wir vorher hörten, und Gott schaute. Ja, und Gott schaute vor, in der Nachtwache auf diese Situation der Ägypter. Also Gott schaut aus der Wolken- und Feuersäule auf die Ägypter. Versteht ihr, was ich meine? Also es ist möglich, dass Gott nachts genauso schaute wie am Tag. Natürlich nicht mit natürlichen Augen, sondern weil er das Licht ist. Und dasselbe gibt es bei Visionären, dass Menschen in der Nacht Dinge sehen, die überhaupt nichts mit den eigenen Augen zu tun haben. Ich kenne Visionen mit geschlossenen und offenen Augen. Die letzte Vision hatte ich am vorletzten Sonntag, während über mir gebetet wurde. Die war kurz, die war für mich ganz bedeutsam. Ich sage mal, 5 Sekunden nach dem Beginn des Betens bis 5 Sekunden vor dem Ende des Betens hatte ich eine Vision. Ich wusste während, es war ja, ich war froh, dass ihr nicht so kurz gebetet habt. Ich war richtig froh darüber. Erstens ist alles angesprochen worden, was ich seit einem Tag vorneweg vor Gott getragen habe, was ich selber nicht in Worte fassen konnte, was ich als Schmerz auf mir hatte. Alles das wurde angesprochen. Und zweitens habe ich während dieser Vision Gott gefragt. Ich habe gesagt, Herr, was ist das? Und er hat mir sofort geantwortet. Und so stelle ich mir vor, ist diese Art bei dem Propheten Micha gewesen. Während er schaute, geschah das Wort des Herrn in der Vision Gott hören. Und das ist interessant, dass das so vielschichtig sich abspielen kann. Wie gesagt, während ich habe erst gedacht, ist das innen, weil ich erst meine Augen zu hatte während des Betens. Dann habe ich meine Augen aufgemacht, dann ist diese Vision genau geblieben. War völlig unabhängig, ob ich die Augen zu oder aufmache. Ich habe das gleichzeitig gesehen, immer dieselbe Wahrnehmung. Und während ich dies wahrnehme, habe ich und während ich hörte, was gebetet wird, habe ich gleichzeitig Gott gefragt, was ist das? Und er hat mir geantwortet. Und so kann während der Vision Gott reden. Nachts, ja. Das war auch so eine Sache, genau. Wir hatten gebetet, in Selin eine große Befreiung erlebt, ein ganz schwer besessener Mann, der einen Mordgeist auf sich hatte, hat den ganzen Nachmittag lang versucht, seine Mutter mit einer Axt zu erschlagen. Dann wurde er ins Krankenhaus gebracht, weil man gesagt hat, vielleicht war das unter Alkohol. Und dann wurde er von dort entlassen bis zur Gerichtsverhandlung zu uns. Und während der Besinnungswoche ist er vernommen worden von einer Kriminalistin. Und über der Verkündigung ist diese Besessenheit durchgebrochen. Wie das in der Bibel steht, mit Zittern und schreien und starr werden und umfallen. Und Gott hat uns Autorität gegeben und wir haben dort tagelang, also in diesem Dienst gestanden, nicht nur bei diesem Mann, sondern bei anderen auch böse Geister auszutreiben. Und in einer Nacht, wir haben etwa bis 1:30 Dienste gehabt und ich wurde wach. Ich weiß noch, im dunklen Zimmer, also gleich nach 1,5 Stunden, habe ich die Augen aufgemacht und dann hatte ich eine Vision. Und zwar, wie die Höllengeister toben und versuchen zurückzukommen in dieses Haus. Ich habe das lange gehört, also ich war ganz still in meinem Herzen und habe das also mit offenen Augen gehört und gesehen. Also ich kann mich heute noch an diese ganzen Töne erinnern, an dieses unglaubliche Jaulen und Hämmern, dieses Toben dieser Mächte, und habe in Strudel gesehen, in die Menschen hineingezogen werden sollen. Und auch richtig die Gesichter von bestimmten Leuten, die dort waren. Und während ich das höre und sehe, wird mir bewusst, oder redet Gott, dass wir völlig in Gottes Schutz, in völliger Geborgenheit sind und dass nichts von diesen Mächten, so sehr die toben, wieder zurückkommen können. Und gleichzeitig wusste ich, wachet und betet, auf dass ihr nicht in Versuchung fallt. Ich wusste, während das geschieht, das hat sich nach meiner Wahrnehmung mehrere Minuten hingezogen, rufe die Beter zusammen, dass sie in dieser Nacht wachen. Dann hörte das auf. Bin ich aufgestanden und bin zu den Mitarbeitern gegangen und habe sie betend gefunden. Das war für mich so eine unfassbare Entdeckung. Die Mitarbeiter klopfen nachts 3:00 und 1,5 Stunden vorneweg waren wir erst zur Ruhe gekommen und ich finde sie betend auf Knien. Dann haben wir sie zusammengerufen, waren 30 etwa. Und wir haben gewacht bis morgens und dann 6:00 wussten wir, jetzt ist das durch, jetzt ist dieser Angriff weg. Und in der Vision redet Gott, offenbart er sich, offenbart er seinen Willen. Und es ist wichtig, dass wir die Schrift kennen und die Zusammenhänge, die uns das Wort Gottes sagt, dass man solche Sachen deuten kann und dass man nicht auf die Einbildungen des Herzens, aber auf die Eingebungen des Geistes Gottes in unser Herz achtet. Eben, speziell für die Menschen zu beten, die dort in diesen Strudel hineingezogen werden sollten. Und zu wissen, Gott gibt uns den Sieg. Denn Psalm 144 heißt es, du lehrst unsere Hände den Kampf und unsere Finger den Streit. Also das ist wirklich das Streiten im Geist. Dass kein Einbruch sein und kein Wehklagen auf unseren Straßen. Dass unsere Söhne heranwachsen wie Ölbäume und unsere Töchter wie behauene Exsäulen im Palast. Das ist das Teil Gottes für sein Volk. Dann noch die letzte Stelle im Alten Bund, im Propheten Sacharja, Kapitel 1. Das ist der vorletzte im Alten Testament. Sacharja 1. Dort heißt es im Vers 7, am 24. Tag im 11. Monat, das ist der Monat Schebat, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Sacharja, dem Sohn Berechias, des Sohnes Idus. Ich schaute des Nachts und siehe ein Mann, der auf einem roten Pferd ritt. Und ich sagte, was bedeuten diese, mein Herr? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir. Und so weiter. Da macht mich froh, erstens, dieser Prophet kann Tag und Stunde angeben. Deswegen, solche herausragenden Ereignisse lohnen sich mal aufzuschreiben. Echt, da kann man mal ein Kreuzchen an Kalender machen. Wenn Gott so deutlich in unser Leben hineingreift, notiert euch die Tage. Es ist was Besonderes. Aber nicht der Tag an sich ist was Besonderes, sondern das, was Gott sagt und wie er das sagt. Und da ist das Besondere, es geschah das Wort des Herrn zum Propheten in der Vision. Ich schaute, so fängt es dann an, ich schaute des Nachts und siehe, und ich sagte, was bedeutet diese? Und der Engel, der mit mir redete, sprach zu mir. Da ist dieser Dialog mitten in der Vision. Und das ist das Letzte, was ich vom alten Bund dazu sagen kann. Wir sind, wenn wir Gesichter haben, nicht nur zum Zuschauen verurteilt, sondern wir sind berechtigt, während wir eine Vision haben, Gott zu fragen. In der Vision Gott hören, in der Vision Gott fragen. Das haben wir vorneweg bei Daniel schon gelesen, das ist hier bei dem Propheten Sacharja genauso. Ich schaute und ich fragte, was das bedeutet. Im neuen Bund gibt es fünf Berichte über Schauende. Machen wir das heute Abend oder wollen wir das noch zu Ende machen? Heute Abend, ja? Das, also so viel sage ich an, im neuen Bund gibt es nur fünf Beispiele, es ist wenig, also brauchen wir vielleicht noch eine Viertelstunde dazu. Damit steigen wir heute Abend ein. Ich sag mal, wer das ist. Ich sag mal die Bibelstellen, wer das ist. Erstens ist das Jesus selbst. Er redet in Lukas 10, Vers 18, ich schaute den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Dann ist das Johannes 1, 32, und Johannes bezeugte und sprach, ich schaute den Geist wie eine Taube aus dem Himmel herabfahren. Und er blieb auf Jesus. Dann Apostelgeschichte 6, Vers 15, da geht es um Stephanus. Und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Es gibt Visionen, die sind nicht in der Person dessen, der die Vision hat, begründet, sondern in der Person dessen, den man sieht. Das erinnert mich nämlich an diese Stelle im 2. Korintherbrief, Kapitel 2, wo es heißt, als Mose von der Begegnung Gottes zurückkam, vom Berg Sinai, strahlte sein Angesicht, dass niemand ihn anschauen konnte, weil er den Abglanz Gottes auf seinem Gesicht hatte, so dass er eine Decke über sein Gesicht legen musste, weil die Leute um ihn herum das nicht aushalten konnte, so hat er die Herrlichkeit Gottes wiedergespiegelt. Dann heißt es aber, wir alle schauen die Herrlichkeit Jesus mit aufgedecktem Gesicht. Einem Menschen zu begegnen, der Jesus ansieht, der strahlt etwas von seiner Herrlichkeit wieder. Und für manche Menschen ist das die einzige Art von Vision, die sie überhaupt kriegen. Die kriegen keine persönliche Vision, aber sie sehen Menschen, die Gott kennen. Und etwas von deren Glanz fällt auf sie. Sie schauten auf Stephanus und sahen ihn, dass sein Gesicht wie das eines Engels strahlt. Auch eine Begegnung mit der übernatürlichen Welt. Und dann über ihn selbst heißt es in Kapitel 7, 55, da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und sagte, siehe, ich sehe die Himmel offen und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten einmütig auf ihn los und steinigten ihn. Ein Mensch, der sich nicht von dem Abglanz Gottes beeindrucken lässt, der auf dem anderen ist, ist zu jeder bösen Tat fähig. Ihr Lieben, wenn wir schon selber nicht ich sag mal, im schlimmsten Fall, wenn wir selber nicht zu denen gehören, die, die so eine Beziehung zu Jesus haben, dass er selber sich uns offenbart. Wenn wir, ich sage immer, schlimmstenfalls Leute wären, die, die keine Propheten würden, gibt es immer noch eine Chance, dass wir die wertschätzen, die solche Propheten sind. Wenn wir das nicht machen, dann gibt es eigentlich für uns auch keine Rettung. Wenn ich den hasse, der, der von Gott so gesalbt ist, dann oder gar den umbringe, dann mache ich mir selber den Weg zu Gott damit bewusst zu. Und deswegen heißt es, es sind die, die vorstehen, aller ihrer wert. Es muss diese herzliche Liebe den Männern Gottes entgegengebracht werden, die auch durchaus Frauen sein können, wie zum Beispiel die Prophetin Hannah oder die Prophetin Deborah oder so. Gibt es ja eine Menge Frauen auch. Dass denen Respekt entboten wird. Das sind diese fünf Beispiele. Nee, das waren vier Beispiele. Das fünfte ist Petrus, diese berühmte Sache mit der Vision. Als das Tuch vom Himmel kommt mit den Tieren, Apostelgeschichte 11, Vers 6, und als ich gespannt hineinschaute, bemerkte und sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die wilden Tiere, die Griechen und die Vögel des Himmels. Diese fünf Beispiele an prophetischer Schau gibt es im Neuen Testament. Ja. Wünsche ich uns, dass wir an diesem Nachmittag schon hineintreten in diese Fülle dessen, was Gott bereitet hat. Und das jeden Tag neu und uns Gott aktiv zur Verfügung stellen. Sagen, Herr, ich bin bereit, lieber ein Türsteher bei dir zu sein, als ein Diskjockey der Hölle, dass wir in Freude in der Nachfolge bleiben und uns miteinander und aneinander freuen an dem, was Gott Gutes gibt und jetzt auch an dem Mittagessen. Amen.